Hallo und herzlich willkommen zur Technikblase Ausgabe 35, diesmal richtig gesagt. Auch ein herzliches Willkommen an die Polizei. Ich habe nämlich gerade bestätigt bekommen, die hören uns regelmäßig und ich hoffe aus privatem und nicht beruflichem Interesse.
Das würde ich auch mal hoffen. Hoffentlich hören die uns nicht immer so genau zu, weil nicht, dass wir irgendwas sagen, was denen nicht gefällt.
Heute reden wir über illegale Puppen. Also besser kann es nicht kommen.
Nein. Genau, über illegale Puppen, auch ein Thema, über das ich nie gedacht habe, mal in einem Technik-Podcast zu reden.
Nein.
Dann sprechen wir über Streaming-Dienste an sich und im Besonderen und über Streaming-Lösungen, also auch ein bisschen Hardware.
Bisschen Hardware.
Stefan muss ein bisschen jammern.
Bisschen lästern. Jammern. Dann hast du Google Nest.
Ja, ich habe eine Nest ausprobiert.
Ein Nest
in mein Nest geholt.
Das war die Ausgabe von mir. Also besser wird es nicht mehr. Und wir sprechen über, hat Michael gerade so schön gesagt, intelligente Videoüberwachung bei der Deutschen Bahn. Die will das testen. Und wir malen mal ein Zukunftsszenario.
Richtig. Ein Zukunftsszenario, ein düsteres Zukunftsszenario.
Spielt dein Bub mit Puppen?
Nein, also nicht mit Puppen, direkt mit Plüschtieren.
Plüschtieren. Das ist ja prinzipiell, also ich kann mich, da kann ich mich tatsächlich auch noch dran erinnern, das ist schön in der Kindheit so jemanden an deiner Seite zu haben und mitnehmen zu können, der ist ein bisschen kuschelig und nett und schaut süß. Wie erklärt man jetzt einem Kind, dass man die Puppe leider vernichten muss und darüber einen Nachweis führen muss? Reicht es, wenn man die Puppe anzündet und ein Video davon macht?
Ja, du musst das Video machen und musst dann
Bundesnetzagentur.
Worauf wir anspielen, ist die Firma, wie hat sie denn geheißen? Wir?
Also die Puppe heißt auf jeden Fall My Friend Kayla.
Ja.
Falls ihr die zu Hause habt, dann dringend jetzt zuhören. Das ist nämlich so witzig, wie das manchmal auch ankündigen. So ernst ist es in dem Fall auch. Michael sucht noch.
Ich suche nach der Firma, weil Vivid heißt die Firma. Die macht so Smart Home Spielsachen. Smart Spielsachen, elektrisch unterstützte Spielgefährten.
Everything is better with Bluetooth.
Genau. Das
wissen wir, ja.
So Zeug, die machen unter anderem ganz viele Sachen. Zum Beispiel ein Einhorn, einen Polarbär, einen, ich sehe hier quasi Kätzchen mit leuchtendem Schleifchen.
Hat das Kätzchen ein Horn?
Warte mal, Vivid, ist das nicht auch so eine Pornofirma? Ich glaube, Vivid Entertainment macht auch Pornos. Aber egal.
Dünnes Eis, wir wollten da Jingle basteln, dünnes Eis.
Aber über was wir sprechen wollten, ist ein Produkt, das nennt sich Freddy Bear und eine Puppe, die nennt sich
My Friend Kayla.
My Friend Kayla. Die sollen so Sprache, wie kann man denn das erklären? Du kannst denen irgendwas sagen, dann wiederholen sie es, die sollen so reagieren auf Sachen. So irgendwie, hey, was ist denn das größte Tier der Welt? Und dann sagt die, ja, das ist das, keine Ahnung, der Wal. Oder das höchste Tier ist die Giraffe oder sowas.
Also im Prinzip jetzt ganz weit gedacht, Amazon Echo für Kinder in Kindergestalt. Also genau. Die sehen ganz, ganz niedlich aus, wie Michael gesagt hat, irgendwie Teddybär und was. Mhm. Laufen über Bluetooth, also die müssen von einem Smartphone gepeert werden und die Kommunikation läuft dann über jenes Smartphone, so wie ich es verstanden habe.
Genau.
Und da ist eins der Probleme, es ist ein bisschen schwierig zu erzählen, eins der Probleme ist die Kommunikation, das wohl nicht bei allen Smartphones A funktioniert, dass die Puppe anzeigt, dass sie jetzt gerade gepiert ist, also dass die Kinder die Möglichkeit haben, hier.
Ich glaube, die hat so einen roten Umhänger oder so einen Anhänger, der dann leuchtet, wenn sie eigentlich aktiv ist.
Wenn sie an
und
ist.
Das funktioniert nicht immer.
Also es geht der Bundesnetzagentur geht es darum, dass diese Puppe dazu genutzt werden könnte, so argumentiert zumindest die Bundesnetzagentur, Menschen abzuhören.
Mhm, genau. Und da gibt es ein Gesetz, das heißt, dass Gegenstände nicht erlaubt sind, die in besonderer Weise geeignet und dazu bestimmt sind, das nicht öffentlich gesprochene Wort eines anderen von diesem unbemerkt abzuhören oder das Bild unbemerkt aufzunehmen. So der Wortlaut des Gesetzes. Und genau darunter fällt natürlich diese Puppe, wenn sie nicht anzeigt, dass sie aufnimmt, indem sie einfach das Licht nicht funktioniert, nicht richtig.
Außerdem könnte man ja auch so argumentieren, wer jetzt nicht sich nicht auf Technik-Webseiten rumtreibt oder selber Kinder hat, weiß gar nicht, dass diese Puppe theoretisch eine smarte Funktion hat oder eben nicht. Mhm. Anders könnte man argumentieren, ich kann jetzt auch hier meinen Voice Recorder am Smartphone laufen lassen.
Ja, das ist natürlich wahr, aber es ist auf jeden Fall, jetzt die Bundesnetzagentur hat jetzt, wie nennt man denn das, Einspruch erhoben, beziehungsweise hat die Puppe verboten. Mhm. Also die darf nicht mehr in den Verkehr gebracht werden und in den Verkehr gebrachte Geräte müssen vernichtet werden. Und das ist besonders dramatisch, weil das heißt ja wirklich, dass diese Puppe, also und es muss ein Nachweis über die Vernichtung geführt werden. Ja. Ich glaube, der Hersteller ist nicht zu greifen, weil der im Ausland sitzt. Das heißt, entweder zu Amazon zurückschicken und wenn man bei Amazon bestellt hat oder beim Online-Händler eurer Wahl zurückschicken und sagen, hey, schaut mal hier, die ist verboten und hoffen, dass das Geld zurückkommt.
Oder Vorschlaghammer
oder verbrennen oder und darüber halt Buch führen, also sprich Video davon aufnehmen und dann an die Bundesnetzagentur schicken.
Das ist eigentlich irre. Ich finde den Fall an sich, nachdem dieses Gerät wohl auch technisch nicht besonders ausgereift ist, nicht mega dramatisch, hab jetzt auch kein Kind. Na, ist ja auch schwierig, deinem Kind zu sagen, du, ich musste das jetzt leider wegnehmen und komm mal nicht in den Werkkeller nachher.
Ja, jeder, der im Kind schon mal ein Spielzeug weggenommen hat, weil es irgendwie gefährlich geworden ist, weil sich irgendwas, keine Ahnung, was rausgestanden hat oder sowas, der wird das kennen, das ist kein Spaß.
Naja, ich denke, es ist vor allem, die berufen sich auf eine Richtlinie, die im Jahr 1996 vorgestellt worden ist und eingeführt worden ist. Die technische Entwicklung, das wisst ihr, das wissen wir alle, ist in den letzten Jahren so stark fortgeschritten, es sollen Smart-Home-Geräte kommen. Ey, ich habe letztens auf Reddit einen ultra geilen Spiegel gesehen, den sich jemand selber gebaut hat, auch mit Mikro und auch mit Peering, der dann darauf hört, du zeig mir mal das Wetter von morgen an.
Ja. Na, aber der nimmt nicht auf.
Ja, wahrscheinlich, aber er könnte.
Er könnte, ja.
Und das ist halt die Problematik. Ich glaube, Echo nimmt auch auf. Es sieht halt deutlich nach Lautsprecher aus.
Ja, und es leuchtet, wenn es aufnimmt. Also ich glaube, das ist jetzt momentan, ich weiß nicht, warum jetzt die Bundesnetzagentur so da drauf pocht oder da jetzt so einen Präzedenzfall schafft, ich kann mir vorstellen, warum sie den Präzedenzfall schaffen, aber es ist halt schon so, dass diese Grenzen oft verschwimmen und dass halt Geräte auch Dinge aufnehmen, ohne es anzuzeigen. Bei den meisten Laptops leuchtet eine Lampe, wenn die Kamera an ist und Echo und so weiter machen ja irgendwie so ein Leuchtspiel. Wenn sie an sind, zeigen das also an, dass sie irgendwie gerade aktiv sind, aber es gibt tausende Geräte, die aufnehmen, ohne dass es irgendjemand mitbekommt oder da aktiv daneben sitzt. Ich hatte mal so eine EyeSight-Kamera auf dem Laptop, die man so, oder auf dem Rechner, die man so dran gesteckt hat, die hat auch kein Licht gehabt oder sowas. Okay. Also ich glaube, das ist einfach in der Technologie inzwischen so nicht mehr unbedingt üblich, dass Geräte, die aufnehmen, auch das auch irgendwie anzeigen. Und insofern finde ich es ein bisschen albern fast schon, was da jetzt gerade passiert. Natürlich schafft es mal wieder ein Bewusstsein dafür, dass man so Dinge eben in sein Wohnhaus holt, die aktiv einen überwachen in gewisser Art und Weise oder die für sowas missbraucht werden können. Aber die Grenzen sind da einfach fließend. Es gab ja auch das mal so. Das
ist absolut, absolut korrekt. Nur Rechtssicherheit scheint ja jetzt aktuell nicht zu bestehen, weil manche der Geräte, also jetzt diese My Friend Kayla, ist strikt verboten worden. Ja. Ne? Hier Vernichtungsnachweis. Ja. Und auf Amazon kannst du aber die andere Puppe oder den Teddybär bestellen, der eine ganz, ganz ähnliche, wenn nicht gleiche Funktionsweise hat. Darfst du den jetzt kaufen oder nicht? Das finde ich auch schon wieder schwierig.
Da würde mich mal interessieren, wenn jetzt so auf Alibaba oder so wo gehst und die Puppe da einfach im Ausland kaufst und die müsste, klar, in dem Fall geht es ja durch einen Zoll, aber wird die da dann auch vernichtet oder weiß es der Zoll? Ein Live-Experiment starten.
Hat der Zoll einen Schredder?
Genau, hat der Zoll einen Schredder. Ja, vor allem die Bundesnetzagentur spricht ja momentan für Deutschland. Das heißt, die kannst wahrscheinlich in Amazon FR oder Amazon IT oder irgendwie eine, keine Ahnung wo, kannst du die wahrscheinlich auch noch kaufen.
Oder du fährst nach Österreich,
nimmst du mit. Ja, ganz seltsam. Also ich habe zum Beispiel auch, fällt mir da gerade ein, ich habe zwei Kameras. Ich habe ja eine Kamera im Kinderzimmer, um den Schlaf meines Sohnes zu überwachen.
Nicht die Nanny.
Nein, und die leuchtet natürlich auch nicht, weil die hat ja eine blaue LED. Da haben wir ja letzte Woche schon drüber gesprochen. Also die hat, man kann die LED einschalten oder die ist standardmäßig eingeschaltet, aber man kann sie natürlich auch ausschalten, weil es wäre, glaube ich, nicht zielführend, wenn diese blaue LED meinem Sohn voll ins Gesicht strahlt.
Das ist so eine Disco-Kugel blau. Ich nehme auf.
Ja, das ist, und ich glaube, ich überlege gerade, nein, im Eingangsbereich, Haustür habe ich eine für halt, dass ich sehe, wer vor der Tür steht. Die hat eine LED, wenn sie an ist. Ja, aber gut, ich meine, nachts sieht man es eh, weil die da diese roten Infrarotlämpchen drin haben. Aber so untertags, ja, wenn jemand halt aktiv schaut, dann sieht das schon. Aber so ist die, glaube ich, auch ziemlich gut versteckt. Und naja, da muss ich übrigens noch eine kleine Episode zum Besten geben, was Überwachungskamera angeht. Okay. Ich habe die für meine Haustür, die ist kaputt gegangen. Und dann habe ich auf Amazon gesucht, was man da halt so haben will, und habe eine von D-Link gefunden, die farbige Nachtsicht verspricht. Okay. Wer Überwachungskameras kennt oder sie schon mal gesehen hat, weiß, dass die nachts halt schwarz-weiß werden, weil das Infrarot auf Infrarotstrahlung basiert. Das heißt, da wird ein Infrarotstrahl ausgesendet und ja, damit kann man quasi bloß nur Kontraste erkennen, aber keine Farben mehr. Und da habe ich mir immer überlegt, wie machen die das? Die war schon in der engeren Wahl, die hat, glaube ich, auch so 120, 130 Euro gekostet, also auch nicht der Hauf. Und dann bin ich über einen Bericht gestolpert, die macht das mit LED-Licht. Also die macht also nicht rotes Licht, so leicht versteckt, sondern die macht einfach so Volltagstrahler, also Lampen an.
Ich bin nicht zu Hause, das war automatisch.
Naja, aber es ist auch ziemlich witzig, weil da denkst du immer, wie können die das jetzt technisch machen? Wie machen die das? Total
nachkolorieren.
Ja, total witzig. Was für Algorithmen machen die da, dass die ein farbiges Bild aus diesem Infrarot rausbekommen? Und dann stellt sich raus, die machen das gar nicht mit Infrarot, sondern die machen es einfach so hell, dass es die Kamera auch so aufnimmt. Naja.
Nee, aber wir werden auf jeden Fall dranbleiben an dem Fall und uns weiter auch damit beschäftigen. Weil, wie gesagt, wir haben beide Geräte, du jetzt vielleicht noch ein paar mehr, als ich, die durchaus möglicherweise unter Beobachtung stehen können.
Genau, genau.
Wenn man jetzt den Fall als Präzedenzfall nimmt.
Na, müssen wir mal gucken, wie es weitergeht.
Wann hast du denn das letzte Mal mit deinem smarten Fernseher, der dich abhört, Streaming geschaut?
Erst gestern. Ich habe gestern mit meiner Frau wieder mal Grey's Anatomy angeschaut.
Yay!
Und bei Amazon gibt's die ersten 11 Staffeln im Streaming und für die 12. Staffel, die jetzt, glaube ich, letztes Jahr rausgekommen ist, mussten wir MaxDome uns ein Abo klicken. Und ich habe es schon auf Twitter geschrieben. Also MaxDome ist ganz nah an Sky dran, was die Unbenutzbarkeit von Apps angeht.
Echt? So scheiße.
Also sie machen vieles besser, aber dann auch Sachen wieder total schlimm. Also okay. MaxDome, die merken sich dein Login. Also ich habe, der MaxDome gibt es momentan nicht für ein Apple TV, das heißt, ich muss eh mal auf ein Fire TV gehen, was mich schon ein bisschen nervt, muss ich ganz ehrlich sagen, weil der halt, ich weiß nicht, der fühlt sich irgendwie so hölzern an und vor allem, wenn man mal dieses Touchen gewohnt ist, dann ist es eine andere Sache. Aber die App merkt sich die Position, wo man war, merkt sich die Serie, die man angeschaut hat. Also da gibt's so eine Currently Viewing oder sowas, wie es heißt.
Das ist ja schon mal ein Fortschritt gegenüber Sky.
Ja, auf jeden
Fall. Im Vergleich jetzt zu anderen, also das sollte eigentlich zum Standard gehören, meinte man.
Also ich meine, sobald es der erste angefangen hat, es ist ja wohl selbstverständlich, dass ich als Streaming-Andienste merke, hey, das ist eine gute Idee, das machen wir jetzt auch. Allein schon dieses Bewusstsein zu schaffen, scheint mir bei Sky komplett zu fehlen. Aber wieder zurück zu MaxDome. Man startet dann die App, die sieht auch einigermaßen okay aus. Also es ist ein bisschen undurchsichtig, also man muss diese Pfeiltasten bei der Fire TV Fernbedienung, da hängt dann hinter jeder eine Funktion. Also das ist so ein zweidimensionaler Mehrseitenaufbau. Also man kriegt als Startseite ist quasi immer so der Tipp, dann geht man nach unten. Wenn man nach unten geht, sieht man quasi seine letzten Views oder seine Liste, also personalisiert. Wenn man nach links geht, kommen dann irgendwie Filme. Wenn man nach rechts geht, kommen irgendwie Serien oder sowas. Also okay. Es ist nicht ganz so durchschaubar wie jetzt. Also es ist nicht so ganz intuitiv. Aber dann wähle ich jetzt diese Serie aus. Und wir hatten jetzt zum Beispiel die Folge 7 vorgestern angeschaut. Gestern wollten wir mit der Folge 8 weitermachen, sagt auch ganz korrekt, hey, wollen wir mit Staffel 12, Episode 8 weitermachen? Sag ich, ja, mach mal. Und dann spielt er halt die erste Episode der 12. Folge ab. Und wir sitzen, also man merkt das ja bei diesen Serien nicht immer sofort, weil diese Rückspanne ja immer teilweise auch sich wiederholen. Ja. Dann denke ich so, das kenne ich doch schon. Da haben wir so 2 Minuten geschaut, bis dann halt das Intro kam und es dann weitergegangen ist. Das kenne ich doch. Haben wir uns beide so angeschaut. Ja, das stimmt, das ist die erste Folge. Dann muss man wieder wechseln zur 8. Dann ist es so, ich weiß nicht, wo Maxdome ihre Server stehen hat. Vermutlich irgendwo ist das ein hinter dem 64K-Modem.
Also, Usbekistan. Habe ich letztens geliked.
Also durchgängiges HD-Streaming ist bei mir mit Maxdome nur schwer möglich. Also wir haben in jeder Folge mindestens 3-4 Rücksprünge nach SD.
Okay.
Bei Netflix passiert das so einmal in der Woche, dass irgendwie so halt, oder gerade wenn man startet, bis sich halt das eingroovt.
Ja, das kenne ich schon auch, aber das ist halt wirklich selten. Ja.
Geht's relativ schnell weg. Aber bei Maxdome ist es dann so, dass es auch nicht so flüssig geht. Also das ist halt einfach so instant geht, sondern bei Maxdome ist dann, bei mir zumindest, ich weiß nicht, ob das immer so ist, das Bild kurz eine Viertelsekunde weg, also bloß so ein Flackern,
ja.
Dann ist es plötzlich 4:3, also man hat dann links und rechts so graue Balken,
okay.
Dann ist es wieder da, es dauert ungefähr so eine Sekunde, bis es wieder da ist, so insgesamt, also dann in voller Breite. Und dann hat man aber so eine Bild-Ton-Gap. Ja. Also dann ist so Bild-Ton asynchron, das dauert dann nochmal eine Sekunde und dann ist es wieder da.
Das ist ja ein sehr angenehmes
Schaugefühl. 3-4 Mal pro Folge. Und das ist echt sowas von nervig, dass ich echt überlegt habe, die Serie einfach auf iTunes zu kaufen und es dann da anzuschauen.
Ja. Ich habe letztens auch eine Serie gekauft. Modern Family, habe auch schon mal drüber gesprochen, sie ist immer noch nicht sortiert. Also langsam, aber sicher kriege ich echt einen Hals deshalb. Ne? 30 Euro, sei es drum.
Kannst du die eigentlich bei Amazon runterladen? Auf einen Rechner?
Müsste gehen, ja. Also am Tablet kann ich es runterladen, ja.
Okay, bei iTunes hatte ich das ja auch schon 1-2 Mal.
Hast dann selber sortiert.
Und genau, da habe ich es einfach runtergeladen und da habe ich halt wirklich die MP4-Files.
Ja.
Die sind zwar kopiergeschützt, aber die Metadaten kann man trotzdem bearbeiten.
Okay.
Und dann habe ich es einfach da sortiert und wieder in iTunes reingeschmissen und dann konnte ich es da zumindest in der richtigen Reihenfolge.
Ja, wobei, aber dann könnte ich es ja nicht auf meinem Fire TV anschauen. Dann müsste ich es ja am Tablet anschauen. Aber müsste vom Tablet, das Bild vom Tablet auf den Rechner, auf den Fernseher streamen.
Ja. Ja, das ist in iTunes oder in der Apple-Welt ein bisschen einfacher, okay. Weil die Geräte sich verifizieren. Also auch wenn ich, das ist jetzt auch schon wieder so ein dünner Eismoment, das ging zumindest auf dem Apple TV 3, wenn ich quasi auf meinem Plex Media Server ein kopiergeschütztes iTunes-File speichere, dann kann es der Apple TV trotzdem wiedergeben, weil die der Schutz
ja.
Dekrypt
wusste nicht welches Wort er gerade sucht.
Also Entschlüsselung. Jetzt haben wir es. Die Entschlüsselung dieses kopiergeschützten Files findet auf dem Client statt und nicht auf dem Server. Das heißt, der Server liefert den verschlüsselten Stream aus und iTunes oder der Apple TV hat dann erkannt, hey, der ist mit meiner E-Mail-Adresse oder meinem Account verschlüsselt, kann ich lesen, kann ich wiedergeben.
Wer möglicherweise, also aber eigentlich möchte ich, dass das Amazon macht, muss ich ganz ehrlich sagen, weil es mich echt nervt jetzt langsam.
Ja, ja, ja. Kannst apropos, du das eigentlich zurückgeben?
Das ist der nächste Punkt, den ich dann ausprobieren will.
Ja, gibt's einfach mal, also ich würde das einfach zurückgeben.
Was mich bei Amazon auch ein bisschen nervt, ich habe im Wohnzimmer den Fire TV, mit dem bin ich ziemlich zufrieden eigentlich, doch. Mit dem bin ich ziemlich zufrieden. Im Schlafzimmer habe ich den Fire TV Stick. hast du ja auch nicht so oft an im Schlafzimmer. Mhm. Dachte mir, das wird schon reichen. Mhm. Hat so ein halbes Jahr, fand ich den auch echt okay. Und langsam aber sicher geht der mir echt mega auf die Nerven. Weil regelmäßig, also du schaltest den Fernseher an, schaltest den Stick an. Mhm. Dann kommt erstmal gar nichts, schwarzes Bild. Und drückst noch mal ein bisschen auf dem Stick rum oder auf die Fernbedienung vom Stick. Dann passiert immer noch nichts. Fernseher aus, Fernseher an, dann ist er da. Dann richtet er sich aber erst ein, seine Startseite. Also das dauert dann irgendwie so gefühlt 30 Minuten. Sind es nicht? Fünf sind es manchmal schon. Dann habe ich diesen Most oder diesen Recently Viewed Tab, den du ja bei Maxdome auch hast, den habe ich auf dem Fire TV, das ist überhaupt kein Problem. Da muss ich dann erst suchen, was ich zuletzt geschaut habe, welche Folge ich zuletzt geschaut habe.
Wer fehlt der Tab?
Nee, der ist da, nur die Serie ist manchmal einfach nicht drin.
Okay.
Und da wird es dann wirklich extrem lästig. Ich habe daheim ein 5 GHz WLAN und ein 2,4 GHz WLAN. 5,0. Für die Handys und Tablets, weil die ja auch weiter auseinander sind und Pro. Der Fire TV Stick kann auch 5,0, aber nur auf den Bereichen 1 bis 3. Also, das kann ich ja manuell einstellen, okay. Auf den Funkbereichen 1 bis 3.
Okay.
Oder 0 bis 3.
Was ist denn das für ein Quatsch?
Ja, pass auf. Manchmal findet er aber dieses Netz nicht, dafür das 2,4er Netz, da wählt er sich dann aber nicht automatisch ein, obwohl beides mal die Passwörter hinterlegt sind. Und tut dann so, als hätte er jetzt gerade kein WLAN. Das heißt, du musst ihm dann, musst in die Netzwerkeinstellungen vom Stick rein und musst wieder das andere Netz anwählen. Und manchmal das ist nervig. Das andere nicht da.
Heißen deine 2 und 4, 5 GHz Netze unterschiedlich?
Ja.
Warum?
Weil ich sie für unterschiedliche nutze.
Ach so, okay, ja.
Also unterschiedliche Bereiche nutze teilweise. This was that.
Das ist jetzt so eine
seit einem Dreivierteljahr. Und ich weiß, wir sprechen jetzt gerade drüber, weil Amazon den Fire Stick 2 released hat. Ja. Vor allerkürzester Zeit.
Ich glaube heute. Also heute habe ich es zum ersten Mal gesehen.
Mann, sind wir fix. Und ich weiß halt nicht.
Am Puls der Zeit.
Kaufe ich mir den jetzt? Was mache ich mit dem alten? Weiß nicht, ob ich einen Vernichtungsnachweis führen muss für das Schrottteil. Aber ohne Schmarrn, also ich bin echt so gerade noch am Hin und Her überlegen. Der andere soll ein bisschen schneller sein, soll ein bisschen mehr RAM auch haben. Und ich glaube, beim Stick hakt es hauptsächlich am Arbeitsspeicher, also so vom Gefühl her.
Ja. Nee, ich habe eine strikte No-Wi-Fi-Policy für Streaming-Geräte. Also bei mir hängen alle Streaming-Geräte im LAN.
Ja.
Außer der USB-Stick von der Fire Stick von Amazon, weil der hat natürlich keinen LAN. Ja. Den habe ich aber eigentlich nur immer auf unterwegs dabei, also wenn ich irgendwo auf Reisen bin, um Netflix anschauen zu können. Und ich fand den eigentlich immer ganz charmant, weil der hat zum Beispiel so eine Funktion, der kann sich in WLANs mit diesen Vorschaltzeiten einwählen, mit diesen Captive Portals. Also wenn du im Hotel bist und den ins Hotel WLAN einschaltest, dann dann erkennt er, hey, da ist irgendwie so eine Seite, die ich anzeigen muss, damit irgendwas passiert, und macht dann so ein Sheet auf, wo man das dann eben auch Benutzernamen und Passwort eingeben kann.
Okay.
Und das habe ich bis jetzt nur beim Amazon Stick gesehen. Das macht der Apple TV nämlich zum Beispiel leider nicht.
Chromecast?
Habe ich nicht. Habe ich nicht probiert, aber der macht's auf jeden Fall und das fand ich ziemlich schick, weil das hat mir schon oftmals einfach dann, oder ist halt einfach sinnvoll, das unterwegs dann zu benutzen.
Na klar. Ich glaube, jetzt gerade für sowas wie unterwegs, weil da kannst du dann über das ein oder andere auch hinwegsehen, nur wenn du den halt in einer doch Regelmäßigkeit in Benutzung hast, dann fallen dir solche Sachen halt dann auch schneller auf.
Genau.
Na?
Also
so ein Hotel-WLAN kann sich auch von selber mal ausschalten. Ja, ja. Das merkst du mit dem vielleicht gar nicht, wenn es im Heim-WLAN hängt.
Ja, also ich meine, es ist natürlich immer noch ein Sack voll Schmerzen, Hotel-WLANs zu benutzen, weil ich habe es auch schon Also ich habe schon ein paar Mal geschaut, was wirklich funktioniert hat. Ja. Aber ich habe auch schon Hotels gehabt, wo einfach komplett vergessen war, konnte, irgendwas Streaming-mäßiges zu schauen. Da ist dann irgendwie so auf 500 Kilobit der Downlink beschränkt und dann kannst du vergessen.
Ist ja Neuland.
Ja, total neu.
Mit diesem Internet.
Aber hat mir schon ein paar Mal Abende gerettet, wo ich dann einfach Netflix gucken konnte.
Falls ihr euch den neuen Stick bestellt, ihr liebe Hörer, User, Polizei, sag doch mal Bescheid, schreibt doch mal in die Kommentare, würde mich echt interessieren, wie eure Erfahrungen dann mit dem neuen sind. Ja. Ob ich mir den jetzt auch kaufe oder nicht.
Ich bin ja immer noch hin und her gerissen, ob ich Amazon Prime verlängere.
Also ich schon. Ich schaue sehr viel drüber.
Ja.
Und weißt ja, mal kurz was bestellt.
Ja, ja. Ja, das ist es eben. Aber ich habe jetzt noch ein Vierteljahr geschenkt bekommen, weil ich mich beschwert habe, weil jetzt ein paar Sendungen nicht rechtzeitig angekommen sind. Okay. Jetzt habe ich bis ziemlich genau 2. Februar, glaube ich, also 2018, habe ich jetzt Prime noch zum alten Preis. Und dann kostet es ja jetzt, wie viel kostet jetzt? 70 Euro statt 50 Euro. Fand ich schon 50 Euro viel, weil ich habe zwar viele Bestellungen, aber doch viele auch über 20 Euro, beziehungsweise dann sammle ich halt mal. So Impulskäufe kann man dann ja einfach mal in den Warenkorb packen und dann...
Und sich dann eh nochmal überlegen,
ob das
überhaupt...
Vielleicht ist es gar nicht blöd.
Ja.
Und ich gucke echt extrem wenig Prime und zwar hauptsächlich deswegen, weil ich den Fire TV nicht mag.
Echt?
Also der macht zum einen...
Geht es nicht über Apple TV?
Nee, da würden sich ja Amazon und Apple nicht grün, was die Vergütungen angeht. Also Hintergrund, Apple verlangt ja, wenn man Abos auf ihren Geräten abschließt, also sprich, wenn man Netflix auf dem iPhone abschließt, was man ja kann, verlangen die diese ominösen 30% im ersten Jahr und 15% im weiteren Jahr. Was natürlich für einen Streamingdienst, der knapp kalkuliert, schon ein Holz ist.
Ja.
Jetzt weiß ich nicht, ob Netflix da irgendwelche anderen Sonderkonditionen hat, weil die ja eh immer schon ziemlich nah mit Apple oder ziemlich eng mit Apple verbandelt waren. Also die waren ja auch die ersten, die wirklich auf einen alten Apple TV gekommen sind, wo es noch keinen offiziellen App Store gab und so weiter. Aber es ist halt schon ein Wort, deswegen gab es auch lange Zeit, ich weiß nicht, ob es inzwischen geändert ist, Spotify konnte man auch nicht über ein Apple TV oder über das iPhone buchen.
Okay.
Und noch dazu, also ist von Apple auch total albern aus meiner Sicht, man kann auch nicht verlinken. Also du kannst jetzt nicht sagen, schließ den Account auf der Seite spotify.com/account ab, sondern diese Links darf man nicht setzen. Das heißt, du darfst dann nur sagen in der App, hey, um diese App nutzen zu können, musst du dir einen Spotify-Account holen, Punkt. Ja. Und dann muss der Nutzer quasi auf Spotify kommen, also muss ich selber so viel auskennen, auf die Seite zu gehen. Und das bricht natürlich schon die User Experience ziemlich, wenn du da überhaupt keine Chance hast. Amazon hat ja mit Audible, die App gibt's ja, da machen sie halt so, die haben quasi eine Merklisten-Funktion, du kannst auch schon stöbern im Shop, aber es dann eben nur in die Merkliste setzen und musst dann quasi auf dem Rechner oder über den Browser kaufen. Das geht. Aber ich glaube, Amazon will da jetzt auch ein bisschen oder baut da auch ein bisschen Druck auf. Die haben ja auch komplett Google Chrome und Apple TV aus dem Store, also aus dem Shop, aus dem Laden genommen. Die kannst du bei Amazon nicht kaufen, weil sie behaupten, das verwirrt unsere Nutzer. Und aber konkret, was mich am Fire TV eigentlich stört, ist, der ruckelt bei mir. Also der kann kein, also ich
wie alt ist dein Fire TV?
Das war der erste, der in Deutschland verkauft wurde.
Also ich habe
Das ist nicht der 4K, aber es ist auf jeden Fall auch nicht die erste Generation. Und ruckeln heißt Mikroruckler, also da stimmt irgendwas nicht mit der Frequenzumwandlung oder beziehungsweise der versucht eine Frequenzumwandlung, wo sie eigentlich notig ist. Und das hat ein Bekannter von mir auch schon festgestellt. Der schaut halt, der kann Plex zum Beispiel kannst du auf dem Fire TV eigentlich fast vergessen, weil das halt doch aus verschiedenen Quellen dann oftmals verschiedene Wiederholfrequenzen sind und dann ruckelt es halt einfach und das nervt teilweise.
Das nervt.
Und allgemein, was mich halt am Apple TV so, was ich da so charmant fand, ist beim Vierer die Möglichkeit, die Lautstärke fernzusteuern, was bei mir im Gegensatz zu vielen anderen problemlos funktioniert mit meinem Denon-Verstärker. Also ich habe dann wirklich nur noch eine Fernbedienung.
Okay.
Und das ist halt schon, und die ist echt ziemlich schick und da funktioniert auch Standby. Also wenn du auf Ruhezustand gehst, geht das komplette System inklusive Fernseher und Verstärker in Ruhezustand und schaltet sich aus. Und dann schaltet sich auch alles wieder ein, wenn man dann wieder einmal auf die Taste drückt. Also das ist schon ziemlich gut integriert.
Wobei das beim Fire TV und meiner Samsung-Fernbedienung auch funktioniert.
Du kannst lauter leiser machen?
Mhm.
Wie funktioniert das?
Ich habe einen Samsung Verstärker auch. Aha. Mit zwei so Satellitboxen.
Aha. Ja, aber du hast auf der Fernbedienung ja keine laute leise Tasten.
Nö, ich nutze die Fernbedienung vom Fernseher.
Um den Fire TV zu steuern.
Mhm.
Ah, so rum. Das könnte ich mal ausprobieren.
Das weiß ich nicht. Also so, okay. So häufig mache ich es nicht, aber wenn die andere Fernbedienung
also quasi die, liegt. Ich meine, du hast die quasi die Kreuztasten dann.
Genau. Hab eine Okay-Taste.
Das wäre mal eine Überlegung. Das habe ich ehrlich gesagt noch gar nicht ausprobiert, weil ich immer halt immer bloß die kleine Fernbedienung haben will.
Ja, die ist ja auch cool.
Ja, also ich probiere es. Muss ich mal ausprobieren, aber guter Hinweis.
Sagen wir mal so, also Prime nutze ich, glaube ich, würde es für Prime selber nur für das Versenden nicht zahlen wollen, aber für die Serien, die da dabei sind bei Prime, zum Beispiel ist wieder Castle drin. Das ist so eine Serie, die kann ich einfach durchlaufen lassen. Ich finde es unterhaltsam. Die letzten Staffeln sind irgendwie ein bisschen gaga geworden, aber so die ersten 5, 6, die finde ich ganz cool. Was ich großartig finde, ist Night Manager, falls dir das was sagt.
Habe ich schon gesehen, aber bin ich auch noch nicht dazugekommen.
Mit Hugh Laurie und Loki. Scheiße, wie heißt der Schauspieler von Loki? Tom Hiddleston.
Ja, okay.
Sensation. Also die ist wirklich, okay. Das ist so eine, solange du noch Prime hast, schau dich mal. Gibt eh nur eine Staffel. Weiß auch gar nicht, ob es dann weitergeht. Aber das ist was und Lucifer. Also das sind so die zwei auch, die eigenproduzierten. Dünnes Eis.
Also Lucifer ist eigenproduziert von Prime, von Amazon. Ja, das weiß ich. Ich habe mal ein paar Folgen Man in the High Castle angeschaut, auch ziemlich geil, aber da bin ich auch irgendwie dann nach 4 Folgen rausgefallen und konnte mich dann nicht durchringen, weil diese dumme Amazon-App nicht auch, also es ist wirklich, ich bin da vielleicht ein bisschen empfindlich und ein bisschen voreingenommen, aber es ist halt wirklich ein Unterschied, den Apple TV zu bedienen, weil ich da mich halt immer aufhalte. Also da ist halt Netflix, da läuft Netflix sauber durch, da habe ich keine Probleme mit Rucklern und deswegen nutze ich den halt. Ja. Und ja,
aber du hast jetzt keine Ruckler bei den Prime-Inhalten, oder?
Nee, da nicht. Aber die sind halt speziell dafür aufbereitet. Also das ist halt schon ein bisschen schade. Ich weiß nicht, ob der 4K, also der Nachfolger, ob der das besser macht, aber da geht's mir wie dir. Ich will jetzt da auch keine, was kosten der? 70 Euro, glaube ich?
Nicht mehr sogar. Ich habe für meinen,
oder 100?
Ich glaube eher 100.
Ja, okay. Also das möchte ich halt jetzt auch nicht mehr investieren für ein Produkt, das ich einfach, oder ich weiß nicht, ob es mit dem dann A behoben ist und ob ich es dann B mehr nutzen würde.
Richtig.
Weil ich zum Beispiel auf dem Apple TV auch Fernsehen schaue, also ganz normales lineares Fernsehen insofern.
Das schaust du noch, da kann ich
ab und zu schon. Geht nicht. Vor allem halt auch
die Samstagabendshow.
Schwiegertochter gesucht? Nee, Schwiegerleute, wenn die halt zu Gast sind und halt noch ihre normalen Tatort und so weiter.
Gebe ich dem Vater das Tablet, auf dem Spotify installiert ist. Und steuer Alexa steuer Spotify über die App am Tablet. Kann sich mein Vater den ganzen Abend damit beschäftigen.
Mit Musik
aussuchen.
Okay.
Nee. Für uns Kinder Mike Scheide Musik zu zeigen, weißt du?
Sehr gut.
Nicht so das laute Metallzeug.
Also ich hoffe ja immer noch, dass Amazon und Apple sich da irgendwann mal einigen. Und wenn es auch, ich weiß nicht, ich würde auch ehrlich gesagt 15% mehr zahlen für Prime, wenn es in der App dann drin wäre, aber.
Ja, das ist bei dir dann anders. Das würde ich dann nicht machen. Das würde mir dann zu sehr auf den Sack gehen, glaube ich. Da würde ich lieber das andere Gerät anschalten, das ich eh da habe. Aber das ist ja gut, dass Menschen ein bisschen unterschiedlich sind.
Also ich zahle ja auch 3-4 Euro im Monat für Fernsehen auf dem Apple TV, für lineares Fernsehen. Nur damit ich nicht meinen Satellitenreceiver anschmeißen muss. Der steht noch da, der könnte benutzt werden, aber der ist auch so grausam bei der Bedienung, dass ich mir das echt abgewöhnt habe. Und ich bin da so. Das passt in mein Streaming-Budget noch mit rein, also wird es ausgenutzt, mein Medien-Budget.
Weißt du, was auch grausam ist? Ja, die Überleitung ist nicht gut.
Videoüberwachung, genau, wenn wir schon bei Video sind.
Intelligente Videoüberwachung. Also wir stellen uns das gerade so vor. Heise hat ja vor allerkürzester Zeit darüber berichtet. Ich glaube
auch heute.
Auch heute.
Oder gestern.
Die Menschen, die auf Bahnhöfen per Video gefilmt werden, sollen in ihren Bewegungen analysiert werden. Genau. Oder in ihren Handlungen analysiert werden. Also es sind, die bauen jetzt keine neuen Kameras zunächst mal offensichtlich, oder? Nee. Sondern wollen die Daten, die sie haben, einfach anders verwerten oder nochmal anders anschauen.
Ja.
Und zwar verhält der sich jetzt verdächtig oder nicht?
Genau.
Und es fällt für mich schon wieder so ein bisschen in den Bereich, wenn der jetzt Bombe in seiner E-Mail schreibt, meint er, hey, das ist ja eine Bombenstimmung, oder hey, der will irgendwo eine Bombe zünden. Genau. Aber wer weiß, vielleicht sind die Algorithmen da ja schon so ausgereift, weiß man das?
Ich habe keine Ahnung. Also der Aufhänger ist, die Deutsche Bahn will das jetzt in Berlin an einem Bahnhof testen, an zwei Bahnhöfen, glaube ich, testen, mit dieser intelligenten Videoüberwachung. Also die Idee ist, da hängen ja überall Videos.
Richtig.
Jetzt Videos, da hängen überall Kameras. Übrigens, Klammer auf, zum Thema Videoüberwachung. Die Bahn veröffentlicht ja regelmäßig so Statistiken, beziehungsweise die Polizei in Berlin auch. Ja. Und seit es Videoüberwachung gibt, hat sich weder die Straftaten noch die Aufklärungsquote von Straftaten überhaupt verändert. Also die bleibt immer so zwischen, ich glaube, zwischen um die 70% rum.
Ja.
Und das hat die Schwankungen sind exakt gleich geblieben. Also es gab weder in der Aufklärungsquote noch in den Anzahl der Straftaten eine Auswirkung. Also
es könnte auch daran liegen, dass sie überall mit einer Kartoffel filmen. Das habe ich ja immer noch nicht verstanden, warum die Smartphone-Kameras selbst bei 100 Euro
so gut sind. Also die sind inzwischen schon ordentlich. Immerhin, hast du dieses Video gesehen von diesem Treppentreter? Von diesem
Idioten,
der da diese Frau,
die Treppe. Aber also vor einem Jahr Schlägerei auf dem Alexanderplatz, das war wie, ein Pixel haut sich mit einem anderen Pixel.
Ja, das ist aber auch kein, war das ein Bahnhof? Das ist ja öffentliche Raumüberwachung, also das ist ja nochmal ein anderes Thema. Aber da geht es ja um Bahnhof, also jetzt hauptsächlich mal um die Überwachung auf Bahnhöfen, wo jetzt viele nach dem Berliner Zwischenfall da Videoüberwachung fordern. Also ich glaube nicht, dass es funktioniert. Ich meine schon allein, dass die Täter gefilmt wurden, zeigt ja, dass Videoüberwachung A nicht abschreckt und die Aufklärungsquote oder die Veränderung da in bei den Berliner Verkehrsbetrieben oder bei der Bahn in Berlin zeigt ja auch, dass es an sich nichts nützt. Also dass halt einfach Augenzeugen auch Personen normalerweise so genau beschreiben können, dass sie problemlos identifiziert werden können. Also das ist jetzt eine steile These, ich bin da nicht dabei. Ich bin jetzt auch kein Kriminalspezialist, aber es gab letztens ja auch so eine Talkshow bei Anne Will, so eine Folge, wo sie über das gesprochen haben, wo sich halt auch total unterschiedliche Meinungen rausgebildet haben. Aber ich, nachdem der CCC sagt, Videoüberwachung funktioniert nicht, glaube ich es dem, weil den glaube ich einfach. Aber zurück zum Thema.
Das ist Fake News.
Genau, das sind ja Fake News. Zurück zum Thema. Die ist ja, da sind ja irgendwie 2 Milliarden Videokameras in den U-Bahnhöfen und da müssten ja ungefähr 5 Milliarden Menschen eingestellt sein, die alle überwachen müssen, um sowas aufzudecken oder zu erklären. Und da
so
will
viel
man,
Geld hat die Bahn nicht.
Ne? Genau. Und deswegen will man halt jetzt intelligente Technik einsetzen, die versucht, Personen im Verlauf ihres Weges durch den Bahnhof wiederzuerkennen, also einfach Verkehrswege und Laufwege zu erkennen, Personen dann zu verfolgen und über die Muster der Wege zu identifizieren, ob das jetzt irgendeine Person ist, die einen Taschendiebstahl vorhat oder unbeaufsichtigte Gepäckstücke zu erkennen, wenn die halt irgendwie einen halben Tag da rumliegen und sowas halt zu erkennen. Grundsätzlich ja mal eine nachvollziehbare Idee. Ja. Es scheint ja Algorithmen auch schon zu geben, die halt erkennen, wenn das Beispiel im Heise-Artikel, glaube ich, wenn jemand sehr oft und sehr lange Treppen auf und ab geht, dann ist es meistens ein Taschendieb, weil die halt auf den Treppen durch die ungewohnte Bewegung eher ihre Chance wird, dann einen Geldbeutel aus der Tasche zu ziehen, als im normalen Gang oder wenn niemand dasteht. Sowas klingt nachvollziehbar, dennoch ist halt einfach dieser datenschutzrechtliche Aspekt noch überhaupt nicht geklärt. Also das heißt, was passiert oder wie Personen identifizierbar sind die? Also erkennt die wirklich Personen? Einzelne, also weiß das System, ja, da kommt der Stefan Michalik, weil der kommt jeden zweiten Dienstag im Monat, weil er da keine Ahnung irgendwas macht. Oder erkennt das bloß.
Weiß, sind die Puffs weg in Berlin?
In München sind die ziemlich. Das ist gar nicht so banal. Also ich meine, das kann ja durchaus verfolgbar sein. Die Bahnhöfe haben ja auch Außenkameras und sowas ist dann halt auch nachvollziehbar, wenn du da halt öfter kommst, kann es dann wirklich eine Gesichtserkennung.
Oh, Entschuldigung.
es läuft eine Gesichtserkennung, die dich dann irgendwie mit einem Facebook-Profil verknüpft und dann erkennt, hey, du gehst jeden zweiten Dienstag davor noch auf die Internetseite vom Puff oder schreibst eine persönliche Nachricht, weil du ja in den USA schon dein Social-Media-Kennwort rausgegeben hast.
Richtig.
Das natürlich der BND dann auch hat und aufgrund von Amtshilfe weitergibt an die Polizei in Berlin. Weiß ja nicht, was da passiert. Die Möglichkeiten sind ja da. Oder sind es dann wirklich nur Personen, also IDs quasi, einfach, die wissen halt, da läuft eine Person, erstellen dann keine Verknüpfung und löschen das, sobald du den Bahnhof wieder verlassen hast, worauf dann natürlich die Strafvermittler wieder kommen. Ja, das kann man aber nicht sofort löschen, weil wenn der dann eine Bombe deponiert hat, dann müssen wir den ja auch trotzdem noch wissen.
Ja.
Also das sind halt so alles die Fragen. Ich glaube, da sollten sich jetzt einfach die Datenschutzbeauftragten drum kümmern und das mal ordentlich hinterfragen und mal ein Konzept erstellen.
Interessant ist es aber. Also wenn es funktioniert.
Es ist schon interessant.
Man könnte halt auch einen Gag draus machen. Ne, ja. Wenn du 2 Stunden Zeit hast, läufst du einfach mal im Kreis. Mal gucken, was das System dann macht.
Ja, und wenn dann nach 2 Tagen aus der U-Haft wieder herausgekommen bist, dann denkst du ja, das ist so wie der Gag am Flughafen bei der Kontrolle zu sagen, nee, aber wissen Sie, die Bombe habe ich ja aufgegeben oder sowas.
Oder bei der Verkehrskontrolle, wenn die Polizei kommt, fragt Alkohol, nein danke, ich hatte schon
genug. Das finde ich auch total witzig.
Ja.
Ich sehe es halt schon kritisch, dieses ganze Thema Überwachung. Ich meine, klar, gefühlt hilft's, aber es ist halt, wenn man wirklich die Fakten anschaut, ist es, glaube ich, wirklich so, dass es nicht viel weiterbringt und auch nicht besonders abschreckend wirkt.
Es ist ja meistens, es geht nichts, zweimal mal tiefer in die Materie einsteigt bei vielen Sachen, auch bei Betonpollern vor Weihnachtswerken geht es ja nicht um ernsthafte und echte hundertprozentige Sicherheit, die gibt es ja sowieso nicht, sondern um der Bevölkerung oder um uns ein Gefühl der Sicherheit zu vermitteln, was ja schon mal viel wert ist.
Ja.
Das will ich gar nicht abstreiten. Ja. Nur jetzt gehen wir von Flughäfen aus, in Tel Aviv zum Beispiel. Das ist der, glaube ich, am strengste bewachte und beömmelte Flughafen überhaupt.
Aus nachvollziehbaren Gründen.
Ja. Also da gibt es wohl ein Sicherheitskonzept, das so einigermaßen auch wirklich auf ernsthafte und echte Bombenabwehr setzt. Nur jetzt an deutschen Flughäfen, ne, wenn du sagst, okay, du musst die Schlange außerhalb des Flughafens machen oder so, dann ist da immer noch irgendwo eine Schlange.
Ja, ja.
Ne? Also diese Argumentationskette funktioniert in den seltensten Fällen, wenn man sie komplett durchdenkt.
Ja.
Nichtsdestoweniger ist es natürlich auch wichtig, für Polizei und auch für die Bahn selber Präsenz zu zeigen. Wir sind da und wir unterstützen und helfen.
Ja.
Ist halt die Frage, wie weit man dann geht.
Ich habe mal das Beispiel gehabt, ich weiß nicht mehr, ob ich es noch zusammenbekomme, dass ich glaube, es war das Oktoberfest. Dass auf dem Oktoberfest gibt es ja auch viele Kameras und da sind aber nur 2 Menschen, die überwachen. Und die können niemals alle Kameras auf einmal überwachen. Also das ist einfach unmöglich. Also da gibt es ein paar so Beispiele, dass einfach die Kameras an sich quasi schon das Sicherheitsgefühl vermitteln und versuchen abschreckend wirken wollen, aber es einfach nicht tun.
Ja, wenn du mehr.
Und übrigens zum Thema Flughafen, diese Geräte, die Piepser, die Schleusen, die sind ja so eingestellt, dass du beim Anstehen in der Schlange mindestens einmal miterlebst, dass es bei irgendjemandem piepst. Ob es jetzt bei dir ist oder bei jemand anders.
Das ist meistens bei mir, weil ich vergesse meistens, was in meinem Taschen.
Ja, aber das ist Random Security. Also die haben da wirklich, um diesen Eindruck aufrechtzuerhalten, dass die funktionieren und dass das wirklich, damit die Leute, die halt in der Schlange stehen, sehen, oh, da ist ja wirklich was, müssen die ab regelmäßig oder sind die so eingestellt, dass in regelmäßigen Abständen auch False Positives melden, also einfach mal bei irgendjemandem piepsen, der einfach nichts hat, dass die Leute sehen, oh, wenn da was piepst, dann wird der rausgezogen und wird mit dem Handgerät dann abgetastet und dann piepst es halt da am Gürtelschnalle oder so, oder es piepst halt gar nicht.
Sagen wir es mal so, wenn ich in einer Flughafenschlange stehe, dann braucht es das nicht, weil so oft ich jetzt schon geflogen bin in den letzten 5 Jahren, ich habe es immer geschafft, irgendwas zu tun, was nicht sinnvoll ist. Ich gehe zum Beispiel, bin ja jetzt hier in Jeans und so. Ja. Und normalerweise, wenn ich fliege oder länger fliege oder so, dann ziehe ich so Schlabberhosen an. Und so Baggy Pants fast schon.
Ja, ja.
Mit Taschen, nicht nur bei der Hose,
oben, sondern an der Seite.
Und da sind wir ja, nach Spanien sind wir geflogen. Und es war ultra früh. Also ich glaube, wir sind in Kaufbeuren um 3 losgefahren, um den Flug zu erwischen. Und ich war wirklich belämmert. Mhm. Habe ich erst in meiner normalen linken Hosentasche meine Zigaretten und mein Feuerzeug liegen lassen. Das der Mann, der mich dann untersucht hat, natürlich gesehen und gefragt, was ist denn das? Habe ich geantwortet, das ist doch ganz klar, das sind meine Zigaretten und mein Feuerzeug, fand das schon nicht so gut. Dann hat er mich weiter, dann hat es nochmal gepiept und dann hatte ich in einer von diesen Seitentaschen so ein Adapter für die Steckdosen.
Oh, oh.
Und der hat mich angeschaut, der hätte mich am liebsten mit dem Ding erwürgt.
Ja, ja. Aber das geht mir auch immer so. Also ich bin vor ein paar Jahren relativ oft geflogen noch. Und mich hat es jedes Mal aufgeregt, wenn vor mir halt irgendjemand, der selten fliegt, also es mag jetzt überheblich klingen, ja, aber der dann halt einfach, oder wenn dann immer zum Diskutieren angefangen wird, wo ich mir denke, lass es einfach. Ja. Wenn der jetzt sagt, dieses Shampoo ist zu groß und schmeißt es weg, dann macht er das. Und dann kannst du da jetzt eine Viertelstunde den Verkehr aufhalten, mhm, dann macht er das trotzdem, ja, und ist sauer.
Ja.
Also, ja, insofern ist nachvollziehbar, wenn dann irgendjemand vor mir steht, der dann irgendwie wieder sein, natürlich aus eigener Erfahrung, ich bin mit meinem Chef geflogen und er hat so ein Leatherman, also wir sind einen Tag nach Berlin und wieder zurückgeflogen, ja, und er hat in seinem Aktenkoffer oder in seiner Aktentasche, in seiner Laptoptasche einen Leatherman gehabt, ja, an dem Tag.
Ja, gut.
Und den haben sie dann halt rausgezogen, weil da halt auch so ein langes Messer dabei ist. Und ich war da gestanden und dachte, so ein Trottel, wieso kann er diesen Leatherman nicht ausnehmen? Bis ich dann an der Stelle war und in meinem...
Bei deinem war ein Stilett drin.
Nein, in meiner Tasche war so ein großes Victorinox-Taschenmesser mit so einer langen Klinge drin.
Und da dann, seid ihr aber auch beim Flug auseinandergesetzt worden. Dann ist dort, die beobachten wir mal, die beiden
Buben da. Nein, das war in Memmingen, da konnte man dann ja einfach das Zeug packen und nochmal zurück und quasi zum Auto laufen. Das ist ja da kein Problem. Aber das sind so Elemente. Mein Vater ist auch immer gefilzt worden. Also der hat auch, ich weiß nicht, was der hatte an sich, aber ich glaube, mit dem jeden Urlaubsflug ist der rausgezogen worden und gefilzt worden.
Ich mache jetzt keine Witze über Racial oder Social Profiling.
Ja. Und unser Konzerngeschäftsführer an dieser Stelle, schöne Grüße, mit dem bin ich, glaube ich, 4-mal nach Berlin geflogen und ist auch mindestens 3-mal, glaube ich, rausgezogen worden. Und naja.
Da wollen wir jetzt aber nicht weiter spekulieren. Nein. Das wäre nämlich unsere Karriere vermutlich nicht förderlich. Sprechen wir über Google Nest noch kurz?
Ja, oder? Können wir noch kurz drüber reden? Ich hab ein Google Nest mir bestellt, habe ich glaube ich schon mal angekündigt, weil ich einen CO und Rauchmelder wollte.
Jawohl.
Und so normale Geräte kosten glaube ich auch, wenn sie gut sind, so 50, 60 Euro.
Also habe ich mir gedacht,
ist mir es mir wert, mal zum Ausprobieren, habe ich mir ein Google Nest gekauft.
Für was hat der jetzt?
109 habe ich ihn bekommen.
Okay.
Also es ist schon noch eine Ecke mehr, aber ich habe mir gedacht, ich will das jetzt einfach mal aus.
Ja, außerdem kannst du auf den zugreifen. Dann kannst du, ich glaube, Batteriestand ab und zog Teufel.
Also er ist unglaublich benutzerfreundlich. Mhm. Das heißt, du packst ihn aus, dann hast du natürlich die Nest, musst du natürlich wieder einen Account machen, weil der Google-Account geht nicht. Es ist Gott sei Dank noch getrennt mit einem eigenen Nest-Account. Mhm. Dann fotografierst du einen Barcode ab und damit war's das eigentlich. Dann sagst du noch, was du haben willst. Also er macht ziemlich viel. Er testet sich selber, mhm, regelmäßig auf Funktion. Er macht einmal im Monat automatisch einen Sirenentest. Den kündigt er vorne an. Da kommen wir nachher noch dazu. Du kannst ihn blinken lassen und er hat ja eh eine Erkennung, ob Personen im Raum sind, also so eine Wärmebilderkennung. Mhm. Das heißt, du kannst ihn auch einstellen, dass er als Nachtlicht fungiert. Also wenn du zum Beispiel in den Gang hängst und du laufst in den Gang rein, dann erkennt er, dass da eine Person ist und schaltet so eine LED an, so eine kleines, also ziemlich dezent, ziemlich schick, so ein LED-Ring, wo dann so den Gang beleuchtet.
Falls meine Frau im Podcast noch nicht ausgestiegen ist, er tut es schon wieder, er macht es mir schmackhaft.
Also ich kann es natürlich über die Funktion nicht sagen, weil
du hattest noch keinen Brand
oder sowas funktioniert, erkennt man ja immer erst, wenn es zu spät ist und dann ist es gut. Aber er hat ein paar Vorteile, die schon ziemlich charmant sind. Er hat nämlich eine Eskalationsstufen. Also das heißt, ein normaler Rauchmelder erkennt Rauch und macht halt Radau. Wenn sie dann vernetzt sind, macht das ganze Haus Radau. Ja. Dann weiß im ersten Moment nicht, wo im Haus der Rauch mir da ausgelöst hat.
Und was es für ein Rauch ist, weil manchmal hat man auch Besucher, die Zigarren rauchen.
Genau. Das macht der Nest ganz, also ich habe es jetzt auch, wie gesagt, noch nicht ausprobiert, aber das steht mal in der Beschreibung so drin. Er eskaliert, das heißt, er fängt an mit so einem sanften Voralarm. Ein gefälliger Voralarm. Also erstmal kriegst du eine Warnung. Das ist
ja wie beim Wecken.
Genau, also du kriegst quasi eine Warnung aufs Handy oder er signalisiert es eben mit so einem roten oder so einem orangen LED. Mhm. Hey, jetzt ist irgendwas anders als sonst quasi. Mhm. Das macht er, glaube ich, 2 Sekunden oder 3 Sekunden oder nee, ich glaube länger. Weiß ich nicht mehr. Also er macht eine gewisse Zeit, dass du noch reagieren könntest und zum Beispiel sagen, oh ja, stimmt, das bin ich, weil ich gerade irgendwie Speck angebrannt habe oder sowas. Mhm. Dann kannst du quasi stumm schalten und sagen, das ist ein gewolltes Verhalten, das ist mir bekannt, mach jetzt mal nicht Radau. Und wenn du nicht reagierst, dann geht er los. Er hat zwei unterschiedliche Sirenen quasi oder Signalisierungen für Rauch und für Feuer und für CO. Mhm. Er macht eben über diese Wärmebildkamera auch eine Feuererkennung, wenn irgendwo ein Schwelbrand jetzt zum Beispiel wäre, wenn jetzt irgendwie ein Papierstapel und von unten her ankohlt, weil du ihn auf zu heißes Feuerzeug gelegt hast oder sowas. Ja, kann ja mal passieren. Also sollte nicht, aber man hat schon davon gehört. Dann würde das erkennen, weil plötzlich so eine punktuelle Wärmequelle da ist, die er nicht kennt. Mhm. Wird es signalisieren. Der CO-Melder soll 10 Jahre halten, habe ich so ein bisschen recherchiert, ist wohl auch außergewöhnlich. Normalerweise halten sie so 3, 4, 5 Jahre, da muss man sie austauschen. Okay. Was jetzt suboptimal ist, habe ich auch recherchiert, weiß nicht, ob so ist. Der CO-Melder sollte normalerweise so auf 1,5 Meter im Raum hängen.
Ah,
weil da irgendwo so ein, also oder relativ nah halt an der CO-Quelle, an der möglichen, also am Ofen oder am Motor, keine Ahnung, was auch immer, was man da halt hat.
Also CO entsteht ja jetzt nicht durch eine normale Heizung, die du zu Hause hast. Ja, ne? Das sollte man vielleicht auch nochmal sagen. Aber es gibt ja so Stromgeneratoren zum Beispiel.
Doch CO, also durch alle offenen Verbrennungen.
Ja, offene.
Die Abgase erzeugen, die nicht direkt abgeleitet werden. Oder die, wo die Gefahr besteht, dass er in den Innenraum kommt.
Ja,
zum Beispiel beim Stromgenerator, wenn die im Innenraum, dann ist das halt ein Motor, wo CO aussorgt.
Aber geschlossenes Heizsystem bei einer Wohnung zum Beispiel. Also
das sollte kein CO, es sei denn der Kamin ist undicht, kann auch passieren. Also es gibt auch mehrere Quellen, wo CO entstehen kann. Die allerwahrscheinlichste ist einfach, wenn ein Kamin, wenn ihr einen Ofen habt, also einen offenen Ofen, Feuerofen oder Holzofen oder sowas, und da halt irgendwie vergesst, oben den Kamin aufzumachen oder falsch belüftet oder keine Ahnung was.
Ja.
Genau, das erkennt er.
Bei 1,5 Meter sagst du in der Höhe.
Genau, 1,5 Meter ist optimal, aber 1,5 Meter ist halt blöd für einen Rauchmelder, weil Rauchmelder sollte gerade oben sein. Also es ist auf jeden Fall ein Kompromiss, so ein Gerät für ein gemeinsames Erkennen zu verwenden. Nehme ich aber in Kauf, weil ist halt jetzt so.
Ja.
Und was hat er noch? Wie gesagt, diese Anwesenheitserkennung. Genau, er hat eine Anwesenheitserkennung, wobei das, glaube ich, in dem Fall eher für die weiteren Nest-Produkte sinnvoll sein kann. Also die App erkennt, ob du jetzt zu Hause bist oder nicht. Mhm. Du kannst auch eine Familie erstellen, in Anführungszeichen. Also du kannst quasi Leute dazu einladen, in deine Nest-Gruppe, in dein Nest zu kommen.
Das war die Technik gerade, Ausgabe 35.
Brich nicht immer bei meinen tollen Wortspielen ab. Und dann kriegen die eben auch die Benachrichtigung, wenn was passiert. Mhm. Und dann kannst du eben so Szenen erstellen. Ich meine, von Nest gibt es ja auch so Thermostate und Kameras und so weiter. Mhm. Und da können sie sich zum Beispiel einstellen, wenn alle weg sind, schalt die Kamera ein. Oder wenn alle weg sind, schalt den Thermostat auf Sparen oder sowas. Das wäre damit möglich. Anbringung ist ganz, ganz einfach. Also wie gesagt, du fotografierst das ab, dann ziehst erstmal so eine Plastiklasche raus, da sind ganz normale Mignon-Batterien drin, so AA-Batterien. Mhm. Allerdings sind das, glaube ich, so Lithium-Batterien.
Okay.
Der soll 1 Jahr damit halten, habe ich irgendwo gelesen. Bin ich mal gespannt, ob er es tut. Dann musst du halt ins WLAN einbuchen über die App und dann war es das auch schon. Mhm. Kannst auch dann so, wie bei diesen vernetzten Rauchmeldern üblich, so Gruppenschaltungen machen. Mhm. Was wäre noch zu sagen? Ich habe in mein HomeBridge Hack reingebracht, dass er quasi auf dem iPhone dann auch über HomeKit signalisieren soll, dass da Rauch und oder CO-Warnung da ist. Ja, sieht schick aus. Also ist wertig verarbeitet, nicht so wie die. Gut, davor habe ich so Plastikdinger aus dem Baumarkt gehabt, so 5-Euro-Melder, die sind natürlich eine andere Hausnummer, aber ist echt schick und das LED ist wirklich recht dezent und zurückhaltend. Nicht so blau. Es ist wie gesagt, er signalisiert. Ich weiß gar nicht, er hat ab und zu auch schon grün geleuchtet. Ich weiß nicht, was das für ein Zeichen ist, wenn man reingekommen ist. Ansonsten leuchtet er halt orange oder rot. Orange, wenn so, also wie gesagt, diese Eskalationsstufen da. Mhm. Ja, gibt's momentan ist er wieder ausverkauft bei Amazon. Ich habe ja relativ schnell bestellt, vorbestellt, wie angekündigt war. Ja. 109 Euro hat er bei mir gekostet. Ich glaube, inzwischen kostet er wieder 119. Es gibt so ein Dreier-Set für 329, also spart man sich noch ein bisschen was, aber jetzt auch nicht so der Hauf. Ich bin ja, jetzt echt.
Drei ist auch eine Hausnummer. Also jetzt für ein normales Einfamilienhaus, wenn du überlegst, zweimal Gang, oder?
Ja, also draußen, also normalerweise ich habe jetzt überlegt, ins Kinderzimmer noch einzuhängen. Mhm. Wobei, da bin ich nicht sicher, wo ich ihn da aufhängen soll, weil der hat so eine Galerie, das heißt, da ist quasi der Dachboden, kann man sagen, halb aufgeschnitten, mit so einer Leitung, wo man dann rauf kann. Also das Bett steht quasi unter so einer Decke und dann geht's noch oben rauf in den Dachboden. Jetzt weiß ich nicht, ob es sinnvoll ist, den direkt über dem Bett aufzuhängen, dass er schneller signalisiert, okay, wenn was brennt, oder oben, dass er überhaupt signalisiert. Wenn oben was brennt, wird er natürlich, wenn er unten hängt, nicht signalisieren. Ja. Da muss ich jetzt mal mit einem Spezialisten der Feuerwehr reden.
Da wünsche ich viel Spaß.
Ja. Insofern, also wie gesagt, ich möchte jetzt da keine uneingeschränkte Kaufempfehlung geben, weil es halt doch recht teuer ist, aber
und also so richtig ausprobiert hast du es ja nicht, aber da haben wir auch nicht das Budget für, ne? Können wir mal nachfragen, wie das ist, ob man mal irgendwie was anzünden dürft.
Ja, okay, könntest du mal bei deinem nachschauen, wie lang der haltbar ist? Also müssen normalerweise hinschreiben, wie lang dieser CO-Melder haltbar ist. Okay. Und ich habe jetzt irgendwo, wie gesagt, gelesen, dass üblicherweise nach 4-5 Jahren Schluss ist mit dem Ding. Dass einfach da ist jetzt so eine Chemikalie drin, die, glaube ich, reagiert, dass die dann irgendwie verbraucht ist. Und dann, insofern wäre es dann ja schon wieder nicht günstig, aber zumindest rational erklärbar, dass der doppelt so viel kostet wie ein normaler Rauchmelder.
Das ist wahr.
In diesem Sinne.
Schöne Woche.
Streamt schön.
Kauft euch den Amazon Fire TV Stick und sagt mir, wie er ist. Der neue, ne, Generation 2, nicht vergessen, ne, wobei den alten verkaufen sie dann wahrscheinlich gar nicht mehr. Ne? Schaut, dass ihr Rauchmelder, jetzt mal ganz prinzipiell,
ja.
Ob das jetzt so ein Hochtechnik-Google-Teil sein muss oder
muss es definitiv nicht.
Sonst was, aber schaut, also es gibt nicht nur die Rauchmelderpflicht, sondern es ist auch sinnvoll.
Auf jeden Fall. Also da, wie gesagt, habe ich mir im Baumarkt so 5 Euro Rauchmelder gekauft, haben, glaube ich, wie gesagt, 10 Stück 49 Euro gekostet, die habe ich im Haus verteilt. Mhm. Ich habe in jedem Raumteil zumindest einen Rauchmelder, Rauchmelder. Ja. Und das sollte man auf jeden Fall machen.
So ist es.
In diesem Sinne.
Macht's gut.
Bis dann.
Ciao.